Der Predigtext steht im ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, Kapitel 3, die Verse 21 bis 23. Darum setze niemand seinen Ruhm auf Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Liebe Gemeinde, dies ist die Jahreszeit, in der die Menschen vermehrt an den Tod denken. Was vor wenigen Tagen noch in herrlichen Farben leuchtete, fällt ab, wird vom Wind durch die Straßen getrieben, wird schmutzig und grau im Regen zertreten. Im November begehen die Katholiken den Allerseelentag und zünden auf den Gräbern Lichter an. Die Reformierten haben ihren Totensonntag und bringen Blumen aufs Grab oder legen Kränze nieder. Die Tage werden kürzer, feucht, regnerisch, kalt, düster. Für viele Menschen beginnt eine Zeit der inneren Schwermut, der Depressionen. Es ist erstaunlich, wie wenig sich die Bibel mit dem Tod beschäftigt. Würde man den üblichen Auffassungen vom Christentum Glauben schenken, dann müsste man doch meinen, dass das Thema Tod und Vergänglichkeit das vornehmlichste Thema der Bibel sei. Dass, wenn wir die Bibel aufschlagen, wir etwas finden über Tod, Begräbnis, Leben danach und Ewigkeit. Auffallenderweise aber beschäftigt sich die Bibel vorwiegend mit dem Leben hier und jetzt. Die Schriftsteller der Bibel setzen sich mit Fragen auseinander, die das Kommen Jesu Christi in unser Leben, in die Welt gebracht hat. Sie beschreiben Tatsachen, dass das geschehen sei, dass Jesus in die Welt gekommen sei. Sie beschreiben die Auswirkungen dieser frohen Botschaft, wie sie sie selber verstehen und erleben. Und sie beschreiben, was daraus geworden ist in den Herzen der Menschen, in der Gemeinde. Und das alles bruchstückweise. Nicht vollständig und nicht vollkommen. Zum Beschreiben dieser Konsequenzen gehört auch die Entdeckung unserer menschlichen Vorliebe für besondere Menschen und für besondere Themen. Nicht jeder wird von jedem in gleicher Weise angesprochen. Das hat man bereits in der Gemeinde Korinth entdeckt. Es ist geschehen, aber man hat sich das gar nicht so bewusst gemacht. Vorliebe für den Apostel Paulus oder Vorliebe für Apollos. Darf man den Worten des Apostels Paulus Glauben schenken, und ich schenke ihnen Glaube, dann war er keineswegs die beherrschende Gestalt und keineswegs die bestimmende Autorität in jenen frühen christlichen Gemeinden. Nicht einmal in jener Gemeinde, die er selbst begründet hat in Korinth. Da waren zeitweise ganz andere Autoritäten bestimmend, wenn man nur an Menschen denkt wie Apollos oder Petrus und in anderen Gemeinden Johannes und viele mehr. Und was die Themen anging, so gab es schon damals grundlegende Richtungen, in denen die Aufmerksamkeit der Menschen ging. Ganz verschieden. Vorlieben für die Welt und die Welterfahrung. Vorlieben für Leben und was Leben bedeutet. Vorlieben für Themen des Todes und was danach geschieht. Wieder andere Vorlieben für Gegenwärtiges, am liebsten gar nicht sterben. Und wieder andere vor allem die Vorliebe für das Zukünftige, das einmal geschehen wird, wann und wie Jesus wiederkommt, Entrückung, tausendjähriges Reich und dergleichen mehr. Verschiedenes war für verschiedene Menschen aktuell. Es ist kein Wunder, dass wir als Menschen beeinflusst durch düstere Zukunftsperspektiven auf wirtschaftlichem und militärischem Gebiet uns mehr und mehr bedroht fühlen und dass von daher in unserer Generation ein lebhaftes Interesse entsteht an zukünftigen Ereignissen. Menschen Vorlieben entwickeln für Fragen im Zusammenhang mit dem Leben nach dem Tod, die einen, und die anderen Vorliebe entwickeln, wie man das möglichst lange hinausschieben könnte und die Welt erhalten, in der Forderung nach Frieden, Abrüstung oder vermehrtes christliches Engagement in politischen Dingen. Sie sehen, so sind die Vorlieben verschieden, die Interessen verschieden und im persönlichen Leben die Aktualität verschieden. Denn, und das ist oft auch ganz verwunderlich, sobald es in einem Menschenleben passiert, ändert sich seine Thematik, seine Aktualität. Ein Mensch kann für tausend Dinge auf die Straße gehen. Wenn er selber todkrank wird, ändert sich sein Thema. Wenn jemand seiner Allernächsten stirbt und das sein Leben aus der Bahn wirft, ändert sich sein Thema. Während manche ihr Heil in geistigen Vorstellungen suchen, entdecken, was Vergangenheit bedeutet, erstaunt feststellen, dass es schon vor ihnen Geschichte gab, Familiengeschichte, die ihr heutiges Dasein mehr beeinflusst, als ihnen lieb ist, suchen die anderen das Jetzt oder Nie, wollen sich distanzieren von allem, was war, und erhoffen sich von dort her eine Zukunft. Sie wollen ganz Gegenwart sein, ganz Welterfahrung finden. Und das alles sind offenkundig auseinanderstrebende Kräfte. Erfahrungen, Interessen, Vorlieben, Aktualitäten. Drei Aspekte: Interessen, Vorlieben und Aktualität werden Sie jetzt immer wieder in diesen drei Stichworten hören. Ich hoffe und wünsche mir, dass Sie es füllen können, wenn ich es nur als Stichwort sage, mit der jeweils Ihnen eigenen Welt. Also Interessen, die Sie haben. Von mir aus für die Berge. Von mir aus für die Kunst, von mir aus für die Religion oder was auch immer. Ihre Interessen und Ihre Vorlieben, und damit meine ich vor allem Menschen. Vorlieben für diesen, für jenen, Autor, Vortragenden, Theologen, Menschen in Ihrem Bekanntenkreis oder in der Öffentlichkeit. Und dann die Aktualität, das ist das, was Sie persönlich berührt. Das, was Sie zwingt, schmerzt. Was jetzt Ihr Leben, ob Sie wollen oder nicht, ausfüllt. Diese Dinge sind Kräfte, die uns auseinandertreiben, Die Einheit der Gemeinde Christi ist bedroht durch unsere Interessen, Vorlieben und Aktualitäten. Und ich meine nicht die Einheit im organisatorischen Sinne, sondern die Einheit im Geist. Die Gemeinde begründende Kräfte des Geistes, die ihre Einheit gestaltende Kräfte des Geistes, sind bedroht von den Kräften, die zerstörend wirken, auseinandertreibend wirken. Bedroht ist die Wohnung des Geistes Gottes. Die Wohnung des Geistes Gottes wird Tempel Gottes genannt. Gott hat sich ein Heiligtum geschaffen. Das seid ihr. Wenn man nun in Betracht zieht, dass die Vielfalt der Interessen, Vorlieben, Aktualitäten im Leben eines jeden Einzelnen eine Wirklichkeit ist, die man nicht aufheben kann, indem man sie verbietet, dann muss man sich fragen, was uns bleibt, was wir tun können. Was soll ich machen mit meiner Welterfahrung? Was soll ich machen mit dem, was mich fasziniert? Was soll ich machen mit dem, was mich so bestimmt an meinen Interessen? Es sei Leben oder Tod. Was soll ich tun, wenn es mich trennt von den anderen, manchmal von den Allernächsten? Wer soll nachgeben? Wer soll aufgeben? Wie soll die Einheit werden, indem einer aufgibt zugunsten des anderen? Denn alles kann ich ja nicht fassen, nicht hören, nicht verstehen, nicht verarbeiten. Damals schon nicht. Und heute noch viel weniger. In zunehmendem Maß wird die Gemeinde zerrissen durch diese Tausende von Einflüssen, durch die Bücher, die sie alle lesen, Vorträge, die sie hören, Kurse, die sie nehmen, Tagungen, die sie besuchen, ganz zu schweigen vom beruflichen und familiären Leben. Was hilft mir? Was schadet mir? Was schadet den anderen? Was ist verboten? Was ist erlaubt? Was ist richtig? Was ist falsch? Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein jedes von uns seine persönliche Verantwortung trägt. Im Blick auf das, was er als sein Interesse, seine Vorliebe und seine Aktualität erachtet. Und das ist wahr. Ein jedes trägt unersetzbar persönliche Verantwortung dafür. Aber was haben wir dann gemeinsam? Was verbindet uns dann im Geist? Das Geheimnis ist verblüffend. Einfach. Nicht du gehörst deinen Vorlieben, Interessen und Aktualitäten für Menschen oder Dinge, sondern die Menschen und die Dinge sind dein. Nicht du gehörst dem Leben, sondern das Leben gehört dir. Nicht du gehörst dem Tod, sondern der Tod gehört dir. Im ersten Kapitel dieses Briefes ist Paulus auf das Thema schon einmal eingegangen und ist so eingestiegen. Ihr sagt, so zitiert er die Gemeinde, ich gehöre zu Paulus und ich gehöre zu Apollos, sagt ein anderer, und ich zu Petrus und ein dritter und ich zu Christus. Und hier formuliert er nun die Umkehrung. Er sagt, nein, nicht du gehörst deinen Interessen, Vorlieben und Aktualitäten, sondern sie gehören dir. Alles ist euer. Das steht zweimal hier. Das ist eine unwahrscheinliche Wahrheit. Die Interessen und Vorlieben und Aktualitäten sind mir anvertraut. Sie sind in meinem Leben nicht eine Autorität außerhalb meiner selbst, die mich bestimmen, sondern sie sind mein Eigen, in mich aufgenommen. Dazu gehört alles, beispielsweise auch die Bibel. Die Gemeinde Jesu Christi wird nicht zusammengehalten durch die Bibel. Eine Gemeinde, die der Bibel gehört, ist tot. Es gibt keine objektiven Autoritäten, denen ich gehören darf, sondern sie gehören mir. Evangelium ist eine Umkehrung der Autoritätsfragen. Da öffnet sich vor uns eine ungeheure Weite. Und wenn im Anschauen dieser Herrlichkeit, im Erleben dieser Umkehrung in einem Menschenherz der Jubel ausbricht, dann würde ich mich eine Weile still in die Ecke setzen, bis der Jubel verebbt ist. Ich würde sagen, wem das in seinem Leben aufgeht und wer da anfängt, sich zu freuen, der hat ein Recht darauf. Ich würde eine Weile ganz stille sein und gar nichts mehr sagen, bis sich ein Mensch lange genug an dieser Wahrheit gefreut hat. Aber dann würde ich weiterreden, damit die Freude sich nicht einmal in Trauer verkehrt. Weil die Weite uns verschlingt, wenn nicht in uns etwas passiert. Darum ist nun einmal das Evangelium nicht ungefährlich. Darum kann man das Evangelium nicht einfach alle Welt verkündigen wie Babynahrung. Hilft's nicht, schadet's nicht. Sondern wo das Evangelium Eingang findet, führt es zu einer neuen Wirklichkeit. Und die ist erstens Grund zum Jubel und zur Freude. Sie ist tatsächlich Erlösung von fremden Autoritäten. Dann aber stellt sie uns vor die größte Aufgabe der Welt. Leider hat das Christentum und vorweg das Christentum der gläubigen Gemeinde seine vordringliche Aufgabe darin gesehen, das Evangelium aller Welt zu verkündigen und die Umkehrung allen bekannt zu machen. Und dann sind sie zurückgekehrt in die alten Schemata und haben die Menschen vor der ungeheuersten Wahrheit seit Schöpfung der Welt sich selbst überlassen. Und das ist zerstörerisch für das Heiligtum Gottes. Die große Aufgabe besteht im Bedenken, in der vollen Aufmerksamkeit der Konsequenzen dieser Umkehrung, der Autoritätsfrage. Denn wenn in der Begegnung mit diesen neuen Verhältnissen in meinem Innern nicht etwas geschieht, dann verschlingt es mich genauso wie vorher das andere mich besessen hat. Und damit ist nichts gewonnen. Und darum fragen sich viele Christen, warum sich nach einigen Jahren ihrer Bekehrung nichts geändert hat. Es hat sich effektiv nichts geändert. Vorher waren sie unter dem Besitz fremder Autoritäten und nachher waren sie preisgegebene Menschen einer Wahrheit, mit der sie nicht umgehen können. und die darum nicht Teil ihrer Person und ihres Lebens geworden ist. Es bringt uns Tod und nicht Leben, weil wir nicht in der Lage sind, das, was uns zugedacht ist, in göttlicher Liebe zu verwalten, zu eignen. Bis jetzt habe ich gesagt, nicht wir gehören der fremden Autorität, sondern sie gehört uns. Und jetzt möchte ich diesem Gehören einen Augenblick Aufmerksamkeit schenken und Sie bitten, das mit mir zu bedenken. In der Sprache der Leute, die auf Schiffen fahren, heißt es nicht der Besitzer eines Schiffes, sondern der Eigner. Lange Zeit war mir das so lang wie breit. Die Frage ist, wem gehört das Ding? Aber nach längerem Nachdenken habe ich gemerkt, irgendetwas will da gesagt werden, was sich unterscheidet von einem Besitzer eines Hauses. Der Eigner, nicht der Besitzer. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die auf Schiffen fahren, erlebt haben in Jahrtausenden, dass ein Schiff doch etwas anderes ist als ein Haus. Dass man mit einem Schiff, dem Wesen nach, noch einmal einem fremden Element preisgegeben, ausgeliefert ist, in dem es umzugehen gilt. Das Schiff hat Ähnlichkeit mit einem Haus. Man kann drin leben, drin wohnen, in manchen jedenfalls. Sie können sehr komfortabel sein. Und doch sind sie geschaffen für ein anderes Element. Das war schon bei der Arche Noah so. Dass dieses komische Haus schwimmen konnte im Gegensatz zu den anderen Häusern. Und weil ausgerechnet dieses Haus umgehen konnte in seiner Art mit den tödlichen Elementen, haben die drin waren überlebt. Und es waren die Eigner, nicht die Besitzer, die überlebten. Paulus sagt nicht, ihr gehört Christus, alles gehört euch. Er sagt das in einer Sprache, die gehört werden will. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes. Und jetzt will ich es in meiner Sprache sagen. Alles ist euch eigen. Paulus ist euch eigen. Apollos oder Kephas. Die Welt ist euch eigen. Das Leben ist euch eigen. Der Tod ist euch eigen. Zukünftiges ist euch eigen, wie Gegenwärtiges euch eigen ist. Das bedeutet, Paulus und Apollos ist in mir. Ich bin's. Meine Vorliebe zu diesem Menschen, das bin ich. Meine Vorliebe zu diesem Thema, das bin ich. Auch was mir gehört, habe ich nicht. Ich bin es. Es ist mir eigen. Und damit bin ich all dem ausgesetzt, was mir eigen ist. Sehen Sie, ein Hausbesitzer kommt nicht und guckt sich eines Tages sein Haus an und geht wieder. Wenn er fortgeht, ist ihm das, was er gesehen hat, als sein eigenes eigen. Und wenn es die defekte Dachrinne ist, die ihn von jetzt an beschäftigt. Und wenn es der unliebsame Mieter ist, der ihn jetzt beschäftigt, wäre es nur ein Besitz, den man zurücklassen könnte, wäre das ja kein Problem. Aber die Dinge, die uns gehören, sind uns eigen. Sie wohnen in uns, sie fordern unsere Kräfte heraus. Sie fangen an, uns auszufüllen. Und wenn ich 10-mal sage, ich gehöre nicht meinem Haus, sondern es gehört mir, so ist es mir eben eigen. Und da vollzieht sich das Geheimnisvolle, der Kampf des Geistes um das Leben. Und wenn dieser Kampf des Geistes um das Leben nicht gewonnen wird, dann ist alles, was uns eigen ist, zu unserem Verderben. Wenn es aber uns eigen ist, indem in uns etwas geschieht, dann ist es zu unserem Heil, es sei Leben oder Tod. Und was müsste geschehen? Paulus sagt, das Geheimnis ist hinter dir. Die Welt ist dir eigen, wem aber bist du eigen? Ihr seid Christi eigen, sagt er. Ihr aber seid Christi. Das bedeutet, dass in meinem Innersten, in meiner Personhaftigkeit, die Frage des, wem ich eigen bin, entscheidet über alles, was mir eigen ist. Und da sitzen so viele Christen und kämpfen mit dem, was ihnen eigen ist. Und wissen nicht, ob sie sich schnell genug mit dem Tod beschäftigt haben, bevor sie sterben. Oder ob es jetzt Zeit ist, sich mit dem Leben zu beschäftigen. Sie wissen nicht, ob sie sich jetzt mit dem Zukünftigen beschäftigen müssen. Oder ob es jetzt Zeit ist, sich mit dem Gegenwärtigen auseinanderzusetzen. Sie wissen nicht, ob es Zeit ist für die Welt. Oder ob es Zeit ist für das Reich Gottes, wie immer sie das verstehen. Paulus sagt, nicht dort entscheidet sich's. Das trennt euch. Dann kommen die einen und sagen, ich habe mich mit den Sterbenden auseinandergesetzt. Das ist wichtig. Und die anderen sagen, ich habe mich mit dem Leben auseinandergesetzt. Das ist wichtig. Und jene kommen und sagen, was der sagt, da ist Wahrheit. Und die anderen kommen und sagen, nein, was der sagt, das ist Wahrheit. Das Buch musst du gelesen haben. Paulus sagt, dort entscheidet sich nur Tod. Dort wird der Tempel Gottes zerstört. Dort setzt sich der Stärkste durch mit seiner Meinung und ihr seid verloren. Nein, das Geheimnis ist, wem seid ihr eigen? Und dort entscheidet sich alles. In der eigenen Person. Alles euch eigen, ihr aber eignet Christus, Christus aber eignet Gottes. Ich habe mich gefragt, warum hat Paulus das gesagt? Warum genügt es nicht zu sagen, wir sind Christi eigen? Nun, es gibt eine Hierarchie des Geistes. Und diese Hierarchie des Geistes hat Jesus gelebt. Und sie beschrieben mit seinem Leben. Er ist in diese Welt gekommen in seiner Personhaftigkeit. Und das bedeutete nichts anderes als Konzentration Gottes in einer Personhaftigkeit. Und wenn Sie jetzt einen Moment umschauen und in die Welt des Geistes unserer Generation hineinhören, dann redet jedermann von Gott, jedermann von Geistern, jedermann von Welten. Jedermann von kommenden und vergangenen und zukünftigen Ereignissen. Und dann stehen sie und staunen wie bei einem Tennisspiel, wo der Ball jetzt ist. Und wissen nicht, wo sie sich vorfinden, außer auf der Zuschauertribüne. Da kann man nur klatschen, aber nicht gewinnen. Das Ergebnis dieser Unentschiedenheit ist, dass wir nichts anderes können, denn als Menschen übereinander verfügen. Wir brauchen und benützen einander und das ist tödlich. So gehört alles, was uns eigentlich eigen wäre, dem Tod. Bis hin zu der Gemeinde, die im Namen von Sachlichkeiten und Dingen und Menschen zusammengehalten wird. Das ist Tod. Ihr aber seid Christi eigen, ist eine Preisgabe der Person Christus gegenüber. Dem Geist Christi gegenüber. ist ein eingeordnet, ja ein zugefügt Sein jener Personhaftigkeit Gottes in Christus. Und so zu einem personhaften Aufgenommensein in Gott. Sehen Sie, viele Menschen können mit Jesus nichts anfangen, mit Gott sehr viel. Und das zeigt, dass die Sehnsucht nach Gott sehr groß ist. Und sie von Jesus nichts verstanden haben. Es gibt eine Art unpersonhaftes, personloses, allgemeines, gefühlsmäßiges Aufgenommensein bei Gott. Aber das bewirkt in der konkreten Auseinandersetzung mit dem Leben nichts. Der Mensch bleibt der Alte, bleibt derselbe, in der phänomenalsten Geisterfahrung, die er machen kann. Warum ist Jesus Mitte alles? Warum ist er in der Hierarchie des Geistes die Gestalt? Er ist es, weil er die Konzentration der Personhaftigkeit Gottes in dieser Welt ist. Und so ist er deine und meine Bestimmung. Eine unmögliche Bestimmung, wenn wir nicht ihm eigen sind. Voller Ausdruck des Lebens, wenn und soweit wir ihm eigen sind. Und nun, was heißt das praktisch? Das ist ja immer wieder die Frage, die uns am Ende einer Predigt bleibt oder beschäftigt. Alles ist euer. Es sei Leben oder Tod. Im konkreten Auseinandersetzen mit dem Leben und den Menschen, den Interessen, den Vorlieben, den Aktualitäten, gilt es als einer, der Christus eigen ist, sich jeweils klar zu machen, da ist Größeres als ich. Die Autorität eines Menschen in der Umkehrung der Autoritätsproblematik, einer, der zu Christus gehört, begegnet den Dingen im Leben, indem er Größeres von Geringerem unterscheiden kann. Das ist seine königliche, göttliche Aufgabe. Aber die kann er nur so weit erfüllen, als er über sich einen Größeren in seiner Personhaftigkeit kennt. Das zu wissen, ist gut. Im entscheidenden Konflikt, es gibt einen Größeren als ich. Wo deine Person auf dem Spiel steht, es gibt einen Größeren als ich und dem bin ich eigen. Jesus ist sein Name. Er ist Gott eigen. In ihm bin ich eingegangen in die Wirklichkeit Gottes und voll da im Gegenwärtigen. Und im Kampf mit dem, was mir eigen ist, es sei Leben oder Tod. Wenn das nicht Erlösung ist, was sonst? Wenn das einen Menschen nicht mit Freude erfüllt, wenn das einem Leben nicht Hoffnung gibt, wenn das nicht praktisch ist für den täglichen Umgang mit den Dingen und den Menschen, mit den Interessen, den Vorlieben und den Aktualitäten, was müsste das heißen in der Begegnung mit den Ängsten dieser Welt? Alles ist euer. Es sei Leben. Oder Tod, euch eigen und damit in Christus leben. Amen. Herr, der Zerriss in uns nagt an uns, nagt am Leben und ist der Keim des Todes. Bei den jungen Menschen, bei denen in der Mitte des Lebens und bei den Alten. Es hört nicht auf. Tausend Dinge versprechen uns Leben, wenn wir sie besitzen. Und auf einmal spüren wir, dass sie uns besitzen. Und wir kommen von ihnen nicht los. Wahrheiten versprechen uns Leben. Menschen versprechen uns Stillung unserer innersten Bedürfnisse. Dinge versprechen uns Wohlbefinden, wenn wir sie haben, wenn wir sie besitzen. Um es zu finden, verschreiben wir uns den Dingen, den Menschen, den Wahrheiten. Wir werden zerrissen im Alltag von tausend Kräften und Möglichkeiten und Forderungen und Wünschen. Herr, der du unsere Person geschaffen hast, in Jesus Christus, halte sie beisammen. Halte deinen Tempel beieinander. Gib ihm die innere Ordnung, dadurch, dass er dein ist und dein Geist in ihm wohnt. Gib ihm die Kraft der Weisung gegenüber den Menschen, den Dingen, den Wahrheiten. Gib ihm das Ja und das Nein als einer, der dir eigen ist, der du die Herrschaft in unserem Herzen angetreten hast, weil wir es wollten, weil wir dich lieben. Decke auf, wo wir dich nicht lieben. Decke auf, wo die Angst uns den Raum besetzt hält für die königliche Freiheit eines Eigners deines Namens. Und gestalte unser Leben im Umgang mit dieser weltverändernden Wahrheit, an der sich alles entscheidet, zu unserem Heil. Es sei Leben oder Tod. Lass beides uns zum Leben werden, das Leben und der Tod. Amen.